Potenzial, Technologie.
Als Sohn eines Saisonniers in der Schweiz aufgewachsen, kennt er die Herausforderungen des Aufstiegs aus eigener Erfahrung und hat sie in Chancen umgewandelt. Mit beeindruckender Konsequenz hat er sich vom Einwandererkind zum Finanzexperten, politischen Leader und Brückenbauer zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik entwickelt. Heute ist Perparim Avdili CFO bei Lips, der Talentschmiede der Hightech-Industrie und Präsident der FDP Stadt Zürich. In beiden Rollen treibt er Zukunftsthemen voran, in der Industrie wie in der Demokratie. Was ihn dabei auszeichnet, ist nicht nur sein fachlicher Scharfsinn, sondern auch seine Menschlichkeit und sein unerschütterlicher Optimismus. Als Präsident der FDP Stadt Zürich führt er die Partei mit einer Mischung aus visionärem Denken und einem Macherinstinkt. Wenn er nicht gerade die Finanzen rockt oder politische Reden hält, genießt er das Leben in vollen Zügen und sorgt dafür, dass Zürich weiterhin strahlt. Herzlich willkommen zum Capricorn Connect Podcast. Perparim, freut mich, dass du da bist.
Ja, danke vielmals für dich, Jakob.
Perparim, ich würde gerne den Podcast fragen, das ist die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Wie bist du das erste Mal in der digitalen Welt, in deinem Leben angekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, also ich bin ja 87er-Jahrgang, also ein 90er-Jahr-Kind und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Nintendo war oder Tamagotchi oder dann doch Windows 3.1, irgendein alter PC, eine alte Kiste, die daheim rumgestanden ist und mein Vater schon ganz früh damit umexperimentiert hat. Aber es ist, ich bin tatsächlich die Generation, die schon auch durchaus sehr früh bereits mit der digitalen Welt in Berührung ist.
Perparim, was hat dich denn motiviert, dann in die Politik zu wechseln? Du warst ja schon sehr lange, bist du auch sehr aktiv in der Politik. Was waren so deine Motivationen?
Ich bin vom Mensch her ein Macher, jemand, der initiativ ist. All meine Schulkollegen von früher, die sind alle nicht überrascht gewesen, wo sie dann erfahren haben, dass ich irgendwo in der Politik jetzt unterwegs bin. Warum? Weil sie immer schon gedacht haben, ja, das ist jemand, der wenn er findet, das ist nicht gut oder findet, da muss man etwas machen, dann ist er, gehört er zu denen, die dann auch die Initiative nicht greift, eben auch umsetzt und anpackt. Und ich bin insofern auch ein Überzeugungstäter. Ich bin überzeugt von der liberalen Grundordnung von unserer Wirtschaft und Gesellschaft, dass das das politische Mittel ist, wo allen Menschen maximal kann, etwas Gutes tun kann, eben der Wohlstand schafft im Sinne auch vom Mensch. Und natürlich meine persönliche Geschichte als Sohn, du hast es so schön auch beschrieben, als Sohn von Einwanderern in einer Stadt aufzuwachen oder in einem Ort aufzuwachsen, wo man regelmäßig auch damit konfrontiert wird, unbewusst teilweise auch, dass man irgendwie doch da daheim ist, aber eben irgendwie auch nicht ganz. Weil als Kind schnallt man das ja nicht ganz, ob man jetzt da daheim ist oder nicht. Wir sind zwar jeden Sommer in die Ferien immer auf Nordmazedonien, bei albanische Wurzeln in Nordmazedonien und dann kommt man aber wieder heim und heim ist in Zürich gewesen. Ich bin in Zürich aufgewachsen und dann wird man aber doch immer wieder konfrontiert damit und spätestens auch in der Lehrzeit oder in der Zeit, wo man dann eine Berufslehre gesucht hat, ist das beispielsweise bei uns sehr ein starker Punkt gewesen damals noch, ob man einen Schweizer Pass hat oder nicht, hängt davon ab, wie gut das die Chancen sind nachher für eine Lehrstellensuche. Und das hat man einfach so ein bisschen hingenommen. Und das ist sicher auch etwas, was mich politisch mitunter auch motiviert hat, weil ich, wie immer gefunden habe, bin eigentlich fasziniert von der Idee, logischerweise auch reingewachsen, also weil ich ja in der Schweiz auch aufgewachsen bin, mit der ganzen Schweizer Geschichte, mit dem mich auch stärker auseinandergesetzt habe, weil man das ja nicht von zu Hause mitbekommen hat, dann interessiert man sich viel eher um die Schweizer Geschichte vielleicht, als jemand, der das irgendwie schon von zu Hause hat. Ist wie der Tourist, der teilweise die Stadt besser kennt als die Heimische, oder? Fast schon könnte ich sagen. Und die Identität von unserem Land, von der Schweiz als Willensnation, sich darin definiert, dass man allen Menschen die Möglichkeit gibt, mit seiner persönlichen Leistung etwas voranzutreiben, unabhängig davon, wo sie herkommen, was sie glauben, was für eine Sprache sie reden, hat mich immer schon fasziniert als Grundidee, als eine liberale Grundidee. Und doch habe ich gefunden, ist das nicht überall vielleicht konsequent dann auch umgesetzt. Und das hat mich sehr stark getrieben, zu sagen, das ist ein politischer Wert, worauf die Schweiz gegründet worden ist, worauf die Schweiz basiert, unser Land. Und den muss man weiterhin verstärken, weiter auch nach Hause tragen, damit es auch zukünftig so ist.
Also das heißt, praktisch so eine Außenperspektive hat dir sozusagen nochmal ja, wie so eine andere Sichtweise gegeben auf die Schweiz, auch vielleicht durch gewisse Auslandsaufenthalte, die du dann schon früher Kindheit dann hattest.
Durchaus, und man hat ja zwei verschiedene Kulturen auch ja. ein bisschen gelebt, logischerweise. Und das hat wie zusätzlich geholfen, um sich die Werte auch nochmal stärker anzueignen. Und auch überzeugt, also, weil man muss ja davon überzeugt werden, oder? Weil man es ja nicht einfach nur von zuhause gehabt hat. Und dann ist man eben ein schlechter Überzeugungstäter. Darum sage ich selber, ich bin der Überzeugungstäter und setze mich sehr stark auch für die Werte ein. Und das ist in dem Sinne dann eine Entwicklung gewesen. Da bin ich mit 20 oder so Mitglied geworden, also politisch interessiert immer schon, was in der Weltgeschichte passiert, wie unser System funktioniert, Wirtschaft, Gesellschaft geordnet sind, geregelt sind. Und dann ist die FDP für mich sehr früh eigentlich die logische Schlussfolgerung gewesen, basierend auf diesen Wert halt. Und dann folgt das eine aufs andere. Aber es ist nicht so, dass es einen ausschlaggebenden Moment gegeben hat, wo man gesagt hat, wegen dieser Abstimmung habe ich dann entschieden, ich gehe in die Politik oder so. Sondern es ist wirklich so eine Entwicklung, wo aus dem Haushalt gekommen ist, aus meiner Prägung sicher auch als Kindheit und als Teenager.
Ja, dann bist du auch ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig auch Migration ist. Auch in der Vergangenheit war immer in der Schweiz, dass, sage ich mal, ja, die Motivation auch oft sehr, sehr hoch ist bei Migranten, wenn sie sich integrieren, auch in einem neuen Land, jetzt zum Beispiel in der Schweiz.
Ja, weil, also, man sagt ja sehr oft, dass Sekundos, oder wenn man so will, oder Leute mit oder Migranten dann sehr einen starken Ehrgeiz haben. Und ich meine, das ist ja aus einer soziologischen Sicht sehr logisch erklärbar, weil das sind Leute, die ja im Normalfall von früher, es gibt natürlich auch die Einwanderung, wie man sie heute nennt, in Form von Expats. Die kommen ja nicht aus einer sozialen Überlegung zwingend in ein Land, aber ich sage jetzt mal, die Einwanderer in der Schweiz, aus Südeuropa, aus dem Balkan, die sind aus einer sozialen Stellung gekommen, indem sie in die Schweiz gekommen sind, weil sie die finanziell wirtschaftliche Notwendigkeit gehabt haben, um auch etwas aufzubauen oder auch finanziell halt etwas aufzubauen. Und so sind ehrgeizig natürlich gewesen, weil sie in der Situation gewesen sind, um überhaupt etwas zu erreichen. Also man hat nicht den grossen Rucksack schon gehabt, man hat keine Millionen vererbt bekommen, sondern man muss sich selber etwas halt erst aufbauen. Man hat nichts zu verteidigen, sondern nur zu holen, nur zu gewinnen, nur zu verdienen. Und es ist offensichtlich gewesen, dass das auch möglich ist in der Schweiz, dass man mit dieser Leistung etwas sich selber kann erwirtschaften kann. Und das sind natürlich alles Leute, die, das stellt man ja heute teilweise auch in diesen politischen Debatten fest, noch nicht in dieser postmaterialistischen Lebensphase drinnen stecken. Sondern Leute, die mit echten Problemen noch zu kämpfen haben und teilweise wirklich auch die abstrakten akademischen Diskussionen, wo politisch westliche Gesellschaften sich damit auseinandersetzen, da gar nicht verstehen, weil nicht verstehen kognitiv, sondern nicht verstehen, weil es das nicht als ein reales Problem erachtet. Weil man ja tatsächlich auch im heutigen, ich meine, in der Stadt Zürich gibt es nach wie vor Leute, die auf dem Wohnmarkt sich gewisse Wohnungen nicht leisten können. Und da gibt es Leute, die sagen, hey, das sind unsere grossen Probleme. Mhm. Und nicht irgendwie die Frage, ob man jetzt richtig gegendert hat oder nicht. Also
das Beispiel. Genau. Ich würde deswegen auch noch gerne über den Wirtschaftsstandort Schweiz sprechen. Mhm. Für mich ist die Schweiz auch ein Phänomen in der Geschichte, aber im historischen Kontext, aber auch in der Politik, weil es gibt Länder, die unglaubliche reichhaltig sind an Rohstoffen, wie zum Beispiel jetzt Nigeria, Venezuela, aber die natürlich unglaublich viele Herausforderungen, Probleme gleichzeitig haben. Und die Schweiz hat ja fast keine Ressourcen, also natürliche Ressourcen. Und trotzdem hat die Schweiz es geschafft, so attraktiv zu werden und auch so reich im globalen Vergleich zu sein. Also was denkst du, ist das Geheimnis an der Schweiz?
Ja, das ist wirklich tatsächlich etwas, was mich auch immer schon fasziniert hat. Und ich habe auch entlang eben von dieser Wertehaltung, von dieser Frage, wie die Schweiz entstanden ist, im 19. Jahrhundert spätestens, also die moderne Schweiz, wie wir sie ja heute kennen, die gibt es seit dem September 1848. Natürlich gibt es noch die Erzählung von 1291, aber das ist eher eine mythische Erzählung. Also, ich glaube, die moderne Schweiz, wie wir sie heute kennen, mit seiner Identität, mit dieser Willensnation, die kennen wir seit 1848. Und das war ja ein Volk aus verschiedenen Kriegen, intern Bürgerkrieg, aus vielen religiösen, kulturellen Auseinandersetzungen, sprachlichen auch, aber auch Erfolg aus der Nachbarschaft, aus einer, wo ja entstanden ist, mit den Königreichen, mit den Fürstentümern, mit diktaturähnlichen Systemen, die man drumherum gehabt hat. Hat sich ein kleines Völkchen in der Schweiz entschieden, um ein völlig anderes System in die Welt zu schaffen, ein politisch-demokratisches System zu schaffen, das das Individuum ins Zentrum stellt. mit einer gemeinsamen Freiheit und ein föderalistisches System aber gleichzeitig, weil man dem Individuum viel Recht möchte auch zugestehen, mit einem gemeinsamen Willen für Wohlstand zu arbeiten und sich in Freiheit auch zu organisieren. Und als Folge von dem hat man dann auch sehr rasch herausgefunden, was einem die Stärken sind, wie du sagst ja, und man hat ja keine, ist ja nicht so, dass man viel natürliche Ressourcen da hätte, und hat sich so Ressourcen müssen aufbauen. Und das ist ja nicht nur das Kapital, sondern es ist vor allem auch die menschlichen Ressourcen. Und schlaue Leute wie einen Alfred Escher beispielsweise, wo ich mega fasziniert bin, auch von seiner Geschichte. Natürlich ist das in einer Zeit, wo heute vielleicht nicht mehr so könnte, kopieren könnte, weil er hat irgendwie mehrere politische und unternehmerische Ämter gleichzeitig bekleidet. Aber die unternehmerische Leistung, auch da nochmal von dieser Persönlichkeit, zu verstehen, dass man im Kontext von der Schweiz ein System muss schaffen, wo man ein Angebot muss schaffen für die umliegenden Nachbarländer, vernetzt muss sein, unternehmerisch die Infrastruktur baut, also er, wo sehr rasch auf die Idee gekommen ist, dass man eine Infrastruktur muss bauen, um eine Anbindung zu schaffen zwischen Nord und Süd, weil man verstanden hat, dass die grossen Länder um sich herum, die werden miteinander wollen kommunizieren und Infrastruktur ein wichtiges Gut wird sein, auch für die Zukunft. Und er sich als Ort angeboten hat, wo die Anbindung zu dieser Welt als einen Mehrwert gesehen hat, daraus dann auch Finanzierung gesucht hat, eine Bank gegründet hat, das hat müssen versichert werden, eine Versicherung gegründet hat und die schlauesten Leute gebraucht hat und dann eine Hochschule noch gegründet hat und sich so als Zentrum eben von dieser Welt drumherum auch positioniert hat, eben dann auch fürs Kapital schließlich eine Rechtssicherheit geschaffen hat.
Hat ja auch die Credit Suisse gegründet.
Genau,
die
Kreditanstalt damals. Versicherungen, DTA und. Der würde sich heute sicher im Grab umdrehen, wenn ich sehe, was man mit seiner Bank gemacht hat. Aber ich glaube, dass die Erkenntnis, die man dort daraus abgeleitet hat, gelten heute, glaube ich, weiterhin, was die Schweiz schließlich zu einem erfolgreichen Land macht. Und zwar, dass wir gute Rahmenbedingungen haben, attraktiv sind, um da leben, gut Leben zu führen. Die Menschen sehr viele Möglichkeiten haben, Freiheit haben, haben demokratische Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Dass wir aber auch Rechtssicherheit vor allem auch haben und die schleusten und die besten Leute auch vor Ort haben. Und wenn wir sie nicht nur vor Ort haben, dann eine gute, schlaue Anbindung zur Russenwelt haben, um die schleusten Leute auch zu uns zu holen. Und so ist ja die Schweiz auch immer schon ein Einwanderungsland gewesen. Übrigens ganz viele erfolgreiche Unternehmungen, auch SMI-Unternehmungen sind entweder gegründet oder auch geführt von Menschen, die irgendwie von neuem zu anders in die Schweiz eingewandert sind.
Ja, bis heute.
Bis heute auch, genau.
Also eine gute Infrastruktur, menschliches Kapital, hochqualifizierte Fachkräfte, Rechtssicherheit, Zugang zu Kapital. Also das sind so wichtige Elemente auch, die den Standort stärken.
Ja, weil jede Idee, jedes Vorhaben braucht auch Menschen, die die Idee umsetzen und eben Kapital auf der anderen Seite, also die Form von Ressourcen, zum Umsetzen, damit man unternehmerisch überhaupt kann aktiv werden. Und eben die ganze Sicherheitsfrage, oder ich glaube, das macht uns ja sehr interessant heute auch, weil wir Sicherheit anbieten, nicht nur unmittelbare, sondern auch soziale Sicherheit auch anbieten für die Menschen. Oder dass man auch im Alter, dann, wenn man etwas geschafft hat, wenn man etwas geleistet hat, dann auch im Alter etwas davon bekommt. Für seine Familie auch, dass seine Familie in Sicherheit kann leben.
Was denkst du denn, Perperin, muss die Schweiz machen für die Zukunft, dass sie weiterhin wettbewerbsfähig seid, gerade jetzt in diesem Kontext von den geopolitischen Umwälzungen, die jetzt passieren? Weil ich meine, die Schweiz war ja auch immer so zwischen den, so im Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie ja immer so eine spezielle Sonderrolle auch gehabt. Aber wie siehst du denn die Zukunft jetzt für die Schweiz?
Ja, entlang von dem, wie die Schweiz eben so erfolgreich entstanden ist, muss man, glaube ich, schon weitermachen. Und zwar Infrastruktur halt ein bisschen grösser denken. Heute ist Infrastruktur oder ein Ort sein, wo eben Handel stattfindet, wo Kapital organisiert, nicht nur relevant für die Nachbarländer, wie das früher vielleicht war, oder, wo noch die physische, geografische Nähe relevant war. Es bleibt weiterhin relevant. Einer der grössten Handelspartner für die Schweiz bleibt nach wie vor Deutschland oder vor allem Baden-Württemberg, wie man weiss. Und das hat eine geografische, natürliche Logik dahinter. Aber dass man eben auch versteht, dass wir in der ganzen heute digitalen Welt, wo wir unterwegs sind, dass sich da neue Spots entwickelt haben und gegründet haben, ganz weit, überall auf der Welt, wo nicht mehr nur geografisch Nähe relevant ist. Und darum muss man sich natürlich auch überlegen, wie man auch interessant kann sein für die ganzen Tech- und Fintech-Unternehmungen, dass man auch ein Ort für die Zukunft bleibt, nicht nur für den Finanz- und Bankplatz, sondern auch für die ganze, für Blockchain, für künstliche Intelligenz, wo immer wie mehr kommt. Und die Schweiz hat hervorragende Rahmenbedingungen im Grundsatz, um auch ein Ort für die Zukunft für all die neue Technologien zu sein. Man muss das natürlich aber auch aktiv angehen, weil von allein kommt das natürlich schon nicht.
Absolut. Du hast ja viel mit deiner Tätigkeit bei LIPS auch mit Berufsbildung zu tun. Was sind denn deiner Meinung nach die Herausforderungen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern oder bei der Talentsuche von Unternehmen?
Ja, ich meine, oder mit unserem dualen Bildungssystem, und das ist wirklich mega eine tolle Geschichte, wo ich dort einfach beruflich im Einsatz als Finanzleiter bei der LIPS, mit unserem dualen Bildungssystem haben wir ja aufgezeigt, wie wir auch zu diesen natürlichen Ressourcen, zu diesen menschlichen Ressourcen hervorragenden Zugang kann schaffen und Mehrwert eben auch für die Wirtschaft schaffen tut, dass man nicht nur unnötig verakademisiert, sondern Expertinnen und Experten und aus- und weiterbilden, wo schließlich eben die Mitarbeiter die Firmen eben auch brauchen. Schlagwörter Fachkräftemangel, Personalmangel, das ist ein, aber es ist ja real. Oder? Das bedingt vor allem, dass wir als Gesellschaft offenbar, also wenn es einen Fachkräftemangel gegeben hat, haben wir es offenbar in der Vergangenheit nicht geschafft, mit den nötigen Massnahmen zu greifen, dass man die Leute dorthin ausbildet und aber auch versteht, welche Berufe noch in 20 Jahren vielleicht könnten relevant sein. Auch da nochmal, die ganze künstliche Intelligenz, die auf uns zu Rasen kommt, die wird das ganze berufliche Umfeld aktiv verändern. Und die grosse Herausforderung ist effektiv, Leute zu finden, und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung, die aufgrund von Wohlstand gekommen ist natürlich auch, Leute zu finden, die richtige Expertise mitbringen, aber auch die nötige Motivation, dann sich mit einem Job können zu identifizieren und dann möglichst langfristig dann dort zu bleiben. Und wir bei der LIPS beispielsweise reden darum davon, dass wir auch Lebensunternehmer vor allem ausbilden wollen. Es geht nicht nur darum, jemandem das richtige Handwerk zu erlernen. Das ist wichtig. Man muss wissen, wo man muss, auf welchem Knopf das man muss drücken muss. Aber es geht auch darum, ihm eine Inspiration dem Lernenden mitzugeben fürs Leben, was der junge Mensch noch später mit seinen persönlichen Fähigkeiten auch kann schaffen für einen Mehrwert für die Gesamtgesellschaft, also ein Lebensunternehmer aus ihm daraus machen. Ob der am Schluss das Unternehmen gründet oder nicht, spielt keine Rolle. Aber es ist, glaube ich, wichtig für die Gesamtwirtschaft, dass wir Mitarbeitende haben, die einen unternehmerischen Ansatz fahren.
Also ein Lebensunternehmer auch als Mehrwert für die Gesellschaft.
Absolut.
Wie können denn Unternehmen attraktiv bleiben für Kandidaten? Was ist denn so deine Meinung, deine Erfahrung?
Also es gibt ja ganz viele so klassische Themen wie Sozialleistungen, gute Anbindungen, einen guten Lohn und. Oder auch sonst Benefits, die man kann anbieten kann. Also all die klassischen Themen, wo man sich im Moment, ist noch interessant, was ja passiert, wenn wir einen Arbeitnehmermarkt haben, überbietet sich ja der Arbeitgeber im Moment mit Angebot. Und ist noch interessant, also der Markt funktioniert ja ganz offenbar, weil jetzt die Firmen im Wettbewerb dafür eben stehen, um ein gutes Angebot zu schaffen. Aber ich glaube, noch viel wichtiger als all die anderen Faktoren, die ich jetzt da aufgezählt habe, ich glaube, das ist eine wichtige Basis, oder? Weil auch beim Lohn, beim Salär, man will ja für einen Lohn arbeiten, wo man auch sich etwas damit kann leisten kann. Aber eine finanzielle Motivation hält 2-3 Monate und hört dann auf. Und dann muss es ja mehr sein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man heute verstärkt eben nach dem Purpose in der Arbeit auch sucht. Insbesondere halt in unseren Breitengraden, wenn man so will. Oder eben auch in der Schweiz. Mitarbeiter und Mitarbeiter natürlich wollen verstehen, was für eine Rolle dass sie an der Gesamtphilosophie von einem Unternehmen einnehmen, am gesamten Erfolg auch vom Unternehmen einnehmen und nicht einfach nur Auftragnehmer oder Befehlsnehmer sind, um etwas auszuführen, sondern den Blick fürs grosse Ganze auch sehen wollen. Und darum, mir gefällt immer der Spruch, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, wenn ich ein Schiff bauen will, oder, dann suche ich mir nicht nur die besten Handwerker, sondern die mit der grössten Sehnsucht nach dem grossen, weiten Meer. Und am Ende des Tages ist das natürlich durchaus so. Das Handwerk kann man erlernen, aber die Begeisterung zu schaffen, dass die Menschen dann auch bis zum Schluss mitziehen und auf dem Weg dann ein verschiedenes Handwerk vielleicht sich auch erlernen, das muss man können zünden in einem Menschen. Und das hat jeder Mensch, glaube ich, aber man muss natürlich als Unternehmen auch in der Lage sein, das jemandem anzubieten.
Dieser Wille nach Purpose, da wird ja jetzt auch viel darüber gesprochen. Denkst du, das ist eher eine Wohlstandskrankheit? Wird das ein bisschen übertrieben oder ist das wirklich eine reale Forderung von der Kandidatenseite?
Ja, ich glaube schon, dass man wenn jemand in einem Zustand ist, dass er zwei Kinder hat, sagen wir mal einen Mann, der zwei Kinder hat, in eher wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen, in ärmeren Verhältnissen lebt, in einem Land, wo es jetzt nicht so gut läuft, dass der natürlich bereit ist, mal eher einen Job zu übernehmen, der ihm vielleicht nicht gefällt, als halt jemand anderes. Ich glaube, das ist logisch, oder? Und gleich sucht natürlich auch der dann in seiner schwierigen Situation, sucht immer nach etwas Besserem. Er will immer weiterkommen, er will sich auch weiterentwickeln, egal was für einen Job, auch wenn er geht in einer Mine, in einer Bergbaumine würde ich arbeiten gehen, wird er sich ja nicht damit zufrieden geben, dass das jetzt sein Lebenstraum erfüllt worden ist, sondern er sucht eben nach mehr. Mhm. Weil das ist ja ein Grundantrieb vom Menschsein, glaube ich, und dann dank dem Wohlstand wir in der Schweiz natürlich unterdessen ganz klares Niveau erreicht haben, dass wir überhaupt den Menschen das anbieten kann. Also wir werden ständig in diesem Wettbewerb und Kampf sein, den Menschen können, ein Umfeld zu geben, wo sie sich damit identifizieren wollen. Und das hat uns schließlich aber auch, glaube ich, auch zum Erfolg auch verholfen, weil unsere Wirtschaft das auch hat können ermöglichen, dass Menschen noch nie so lang gelebt haben, noch nie so gesund gelebt haben. Ob sie jetzt glücklich oder nicht sind, ist eine andere, subjektive Frage. Aber ich glaube, der Menschheit ist noch nie so gut gegangen. Und das ist faktisch Fakt wie heute. Weil wir auch die Möglichkeiten geschafft haben, für die Menschen sich weiterzuentwickeln und motiviert haben, auch neue Ideen geschaffen haben, Innovationen gebracht haben, weitergekommen sind und Wohlstand durch das geschaffen haben. Mhm.
Was können denn Kandidaten gerade in diesem kompetitiven Arbeitsmarkt tun, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben?
Ja, ich glaube, man muss natürlich schon in einer Wohlfühlzone, wo man den Sprung oder den Schritt rauswagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach wirklich immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Eine gewisse Offenheit auch haben. Es gibt immer die grosse Diskussion, auch braucht es braucht es Experten oder Allrounder, Leute, die sich spezifisch ausbilden oder eher so ein bisschen einen allgemeinen Blick auf das Unternehmen haben. Ich glaube, da braucht es sowohl das eine als auch das andere, aber was es sicher braucht, ist eine gewisse Offenheit natürlich auch, auf Veränderungen können auch mit Veränderungen auch können umzugehen. Mhm. Eben sich auch fachlich entsprechend können zu verändern, weil Berufe werden sich weiterentwickeln. Es wird immer genug zu tun geben für alle. Ich glaube, das wird weiterhin so bleiben. Aber das wird sich massiv verändern. Eben auch gerade nochmal mit der ganzen Digitalisierung, wo gekommen ist. Ich habe mich gefragt, was ist meine erste Erfahrung mit der Digitalisierung gewesen. Das hat sich komplett verändert. Wenn man jetzt die Kinder von meinen Schwestern beispielsweise fragt, die irgendwie 3, 4 sind, wenn man die 20, 30 Jahre fragt, dann gibt es da komplett andere Antworten. Oder der wird sich überhaupt fragen, warum stellt man die Frage? Das ist ja so normal. Und da haben sich auch Jobs natürlich weiterentwickelt.
Absolut, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. KI verändert die Welt und den Jobmarkt. Welche Jobs, denkst du, werden wegfallen? Welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Schwierige Prognose, ich weiß nicht. Das ist Bill Gates hat, glaube ich, auch diverse Prognosen schon gegeben. Ich kann das nicht sagen, aber ich glaube, es ist ja offensichtlich, wo KI vor allem eingreift. Oder? Dass es in der ganzen Datenaufarbeitung, in den Themen von Gestaltung oder Erstellung von einem gewissen Produkt, wie man es genau beschreiben tut, also in der konkreten produktiven Umsetzung, dort ist ja KI sehr stark. Oder? Ich meine, jeder von uns unterdessen nutzt das wahrscheinlich, auch wenn es nur irgendeine ChatGPT-Form ist, um sich ein bisschen zu orientieren, zum Selbst. Und das ist wirklich gut, oder? Es hilft ja effektiv. Und natürlich werden sich all diese Berufe dann ein bisschen weiter verändern. Es gibt dann aber auch andere Fähigkeiten, die man auf den Menschen nach wie vor setzt. Weil KI ist ja im KI ist ja nur so schlau, wie man es auch mit Daten kann füttern und Daten kann zugreifen letztendlich, wo es soziale, ethische Grundlagen, Voraussetzungen braucht, wo ich nicht glaube, dass dort der Computer die Rolle wird können übernehmen für den Mensch. Aber auf das muss man vorbereiten.
Absolut. Ich hätte gerne noch ein paar Fragen, Peperiben, bezüglich deiner Person, also ein paar Selbstreflexionsfragen. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere? Was denkst du denn?
Ja, ich bin Macher vor allem in erster Linie. Und wenn man macht, dann funktioniert vielleicht nicht immer alles richtig, nicht auf Anhieb. Aber man hat vor allem gemacht und herausgefunden, was dann als nächstes muss gemacht werden, damit es besser läuft. Und ich glaube, das ist meine Superpower. Da gibt es ganz viele Leute, die das haben. Und das ist aber auch eine unternehmerische Eigenschaft, glaube ich, wo aus einer Notwendigkeit heraus, aus meiner Prägung heraus, aus meinem persönlichen Umfeld eigentlich gar kein oder alternativlos war als Eigenschaft. Und mich schließlich mit dem Ehrgeiz auch da angebracht hat, wo ich heute bin, weil man einfach muss machen. Weil teilweise hat man den Komfort nicht, sich zu überlegen, was man machen sollte, sondern man muss einfach umsetzen.
Umsetzen. Was gibt es denn eine Persönlichkeit, die du besonders bewunderst und auch warum?
Ja, ich habe ja gesagt, zum Beispiel Alfred Escher finde ich eine sehr interessante Persönlichkeit, aber da gibt es natürlich ganz viele Persönlichkeiten, die ich bewundernswert finde. Dass ein Barack Obama ist, auch eine außerordentliche Persönlichkeit ist. Ein Elon Musk ist eine sehr spezielle Persönlichkeit, aber auch sehr interessant zu beobachten, was dort daraus passiert ist. Also, ich finde ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch in einem näheren persönlichen Umfeld überhaupt können zu beobachten, wie sie eingestellt sind, wie sie ihren Weg begangen haben. Wo vielleicht heute nicht so bekannt sind, aber doch erfolgreich unterwegs sind. Und Erfolg ist ja nicht immer nur monetär zu identifizieren, sondern auch auf vielen anderen Ebenen, wo mich tagtäglich begeistern. Und auch inspirieren vor allem.
Absolut. Zum Abschluss, Peperim, habe ich noch die Frage, wie wird KI dein Leben in 2 Jahren verbessern?
Indem man es alle politische Reden vorschreiben tut. ich tue das tatsächlich mal habe es auch schon ausprobiert. Habe immer wieder gedacht, okay, es hilft, um eine gewisse Struktur zu geben, es hilft auch, um Informationen zu geben, wo man vielleicht muss suchen, wo man vielleicht eine Assistentin, einen Assistent würde einsetzen. Aber die persönliche Note, die muss man halt trotzdem selber einbringen. Aber ich glaube, im Beruflich, ich bin Finanzleiter im Finance, wird das Neues natürlich komplett. Das glaube ich auch, dass das ein bisschen wird verändern, die ganze Buchführung, die ja heute schon recht vorangeschritten ist, mit einem höheren Automatisierungsrat und KI wird lernen, Buchhaltungen zu führen. Da geht es nicht mehr darum, die Fleissarbeit im Hintergrund zu erledigen, den Buchungssatz abzusetzen, sondern es wird darum gehen, aus einer Controlling-Perspektive Reporting darüber zu führen, zu beurteilen, ob er auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Also das wird sich massiv, glaube ich, im beruflichen Bereich sehr stark verändern.
Peperim Aftili, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich freue mich auf weitere zukünftige Gespräche mit dir.
Danke vielmals für das nette Gespräch. Merci.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.